ARD Sounds.
Thomas, das ist ein wahnsinniges Werk, was du hier im Garten hast. Ich würde sagen, es war Leonardo da Maulwurf, weil ja. Das ist wirklich ein riesiger Hügel.
Unglaublich, ne?
Wir stehen hier gerade bei Thomas auf der Wiese und ich würde sagen, das ist ein Maulwurfshügel von der Größe eines Medizinballs.
Das kann man schon so sagen. Ich vermute ja, dass die ganze Familie Maulwurf unterwegs gewesen ist und dazu beigetragen hat. Und die sind auf jeden Fall definitiv gut durch den Winter gekommen, haben reichlich Nahrung noch gefunden und freuen sich jetzt darüber, dass sie einfach meinen Garten so richtig wieder entdecken. Unseren Garten.
Ja, ich glaube, die haben hier ein Frühlingsfest gefeiert. Also das ist wirklich wahnsinnig gut. Was macht man hier, wenn man so einen schicken Maulwurfshügel hat? Ja. Lässt man den einfach so? Oder
also ich verwende
also lädt man Felix Magath ein?
Genau. Ich verwende die Erde dann immer als richtig schöne Hochbeeterde, beziehungsweise verteile die im Beet. Das ist wunderbar. Und hier sieht man sogar noch Abdrücke von Nachbarskatze, die dann lauert, zumindest sich vielleicht über die Maulwürfe irgendwie hermacht. Das darf sie offiziell natürlich nicht, aber was will ich denn gegen die Katze und gegen die Maulwürfe machen? Ich nehme alles, wie es kommt, dulde das und freue mich, dass du es gerne erlebst.
So ist das eben im naturnahen Garten.
Genau so ist es.
Für noch mehr Spaß am Gärtnern im grünen Bereich. Der NDR Garten-Podcast.
Ja, keine Sorge, wir machen heute keine Folge über Maulwürfe und Katzen, die jagen, sondern wir haben heute natürlich was anderes vor. Wir wollen natürlich euch wieder ein bisschen aufklären, denn wir sind ja im grünen Bereich der NDR Garten-Podcast. Und wenn ihr euren Garten liebt und mehr daraus machen wollt, dann seid ihr bei uns genau richtig, denn wir begleiten euch durchs Gartenjahr.
So schaut's aus. Wann müssen Rasen und Rosen gedüngt werden? Welche Pflanze sucht die Sonne und welche freut sich über Schatten? Ja, und was bedeuten die gelben Flecken auf dem Rasen? Wir beantworten eure Fragen und das Beste, jetzt gibt es wieder wöchentlich eine neue Folge in der App ARD Sounds.
Und ich würde dich gleich mal beim Wort nehmen, was sind denn diese gelben Flecken? Weil die habe ich bei mir zu Hause auch gesehen.
Ja, hier breiten sich diverse Pilzkrankheiten des Rasens aus, die ich aber mittlerweile zum Teil schon in den Griff gekriegt habe. Das war zum Beispiel Schneeschimmel, so wird der oftmals auch bezeichnet. Unter der Schneelast und der feuchten Bedingungen haben sich natürlich die Gräser nicht so wohl gefühlt. Und darum habe ich jetzt schon mal ein bisschen begonnen, das Ganze auszuhaken, wie man da sehen kann. Bei steigenden Temperaturen und ausreichend in der Bodenfeuchtigkeit kann man dann auch so langsam schon über das Düngen nachdenken. Und ich habe hier viele organische Dünger und zum Teil auch reife Kompost in die vorhandenen Löcher reingestreut, habe eine Nachsaatmischung besorgt und wenn es dann warm genug wird, dann wächst der Rasen auch wieder gut an. Und für die kleineren Kahlstellen habe ich schon Rollrasen vorbestellt. Das ist ja wie Tapezieren. Beziehungsweise wie einfach Verlegen von Teppichen. Man rollt das aus, wenn man das Beet vorbereitet hat und den Rasen. Und dann sieht das nachher schon wieder aus wie neu. Also keine Angst, wächst sich alles im Laufe des Frühjahrs wieder zurecht.
So, und ihr merkt, man muss diesen Typen nur einmal anpieksen, denn das ist Thomas Balzer, unser Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein und der Mann, der wirklich einfach fast nur darauf wartet, mit seinem Wissen herauszusprudeln wie ein Geysir des Gartenwissens.
Das gelingt mir aber auch nur mit dir zusammen. Und darum freue ich mich mit dir, Samir Schauki, meiner grünen Gärtnerseele, gemeinsam durchs Gärtnerleben schreiten zu dürfen.
So, und ihr merkt, auch wenn wir viel über den Garten reden, perfekt ist er auch bei uns nicht.
Nein.
Sei es der Maulwurfshügel oder der Schneeschimmel. Aber wir wollen natürlich trotzdem mit euch gemeinsam dafür sorgen, dass man den eigenen Garten oder auch den eigenen Balkon ein bisschen mehr schätzt und ein bisschen schöner findet. Denn für mich, muss ich ehrlich sagen, ich habe es vergangene Woche schon wieder erlebt, es gibt ja nichts Schöneres, als wenn die Sonne nachmittags scheint, man anderthalb Stunden Zeit hat und ein bisschen mit der Schere durch den Garten gehen kann.
Genau so ist es. Denn wir sagen ja auch immer, wir Gärtnern, wir arbeiten nicht. Gartenarbeit ist einfach gar nicht angesagt. Das Gärtnern ist etwas Beseeltes, etwas Wunderschönes und darum begeistert es ja auch die Menschen. Wir hören es ja jetzt auch im Hintergrund. Die Vögel suchen schon wieder nach Nahrung, bauen sich ihre Nester, freuen sich und tragen dazu bei, dass die Stimmung aufgehellt wird, die bei uns eigentlich sowieso immer aufgehellt ist. Aber es ist einfach wunderschön und darum ist Gärtnern eigentlich das Schönste, was es gibt.
Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin schon durch den Garten gegangen und habe geschnitten. Mhm. Ich muss sagen, ich habe es gemacht, weil ich weiß, im Frühling schneidet man im Garten. Mhm. Aber was dahinter steckt, das ist mir gar nicht immer so bewusst. Also warum schneiden wir jetzt?
Grundsätzlich müssen wir natürlich sagen, dass ganz starke Schnittmaßnahmen zum Abschluss gekommen sind. Das dürfen wir aus naturschutzrechtlichen Gründen natürlich nicht mehr. Aber Pflegeschnitte müssen natürlich sein. Und da gibt es einige Gründe, die besonders wichtig sind. Wir fördern durch die passenden Schnittmaßnahmen, die natürlich jetzt nur behutsam durchgeführt werden, Blüte und Frucht, bei fruchttragenden Gehölzen natürlich. Durch die Verjüngung, ich wünsche mir immer, man könnte uns auch so leicht verjüngen wie ein Zierstrauch. Hartes Herz und scharfe Schere, wie wir mal sagen. Und schwupp, entsteht wieder was ganz Neues. Geht leider nicht. Aber die Verjüngung ist wichtig, bewahrt vor Vergreisung und trägt dazu bei, dass sein Gehölz, dass Pflanzen allgemein gesund erhalten werden. Wir entfernen auch durch den Schnitt Krankheiten, die vorhanden sind. Denken wir an den Mehltau, der zum Beispiel in den Knospenschuppen überwintert. Und auch aus Platzgründen trägt ein Schnitt dazu bei, dass Gehölze nicht völlig ausufernd sind. Und noch einen Grund gibt's, den man viel zu selten erwähnt. Man erhält durch den Schnitt auch die Rindenfarbe, bei bestimmten Gehölzen zumindest. Wenn wir nicht regelmäßig zurückschneiden, denken wir an den rotrindigen Hartriegel, dann verliert er auch seine ursprüngliche Farbe. Und das sind die Hauptgründe, die wir einfach jetzt mal in den Vordergrund rücken müssen. Die sind so wichtig und darum müssen wir sie einfach mal erwähnen.
Aber ganz wichtig ist, nicht alles wird gleich geschnitten. Also nicht einfach mit der Schere überall ran und sagen, hier ein Drittel weg, dann ist gut. Und darum geht es heute nämlich. Wir nehmen euch bei der Hand oder bei der Scherenhand und führen euch so durch die üblichen Pflanzen, die man im Garten hat, wie man die richtig schneidet, damit man die schöne Verjüngung, die schöne Form und das schöne Wachstum hat, was Thomas uns gerade schon versprochen hat. Natürlich muss man sich ja irgendwie so eine leichte Struktur reinmachen in so einen Podcast, damit wir hier nicht Ewigkeiten durchsabbeln. Und deshalb habe ich zu Thomas gesagt, lass mal bitte mit den Basics anfangen. Und hat er gesagt, alles klar, sind die Sträucher. Richtig. Also was ist quasi das Wichtige beim Strauchschnitt? Also weil ich glaube, jeder hat ja irgendwie ein Gehölz, einen Strauch im Garten. Gib uns mal jetzt die Basics, die wir da wissen müssen.
Ja, das ist wirklich recht unkompliziert. Alle Sträucher, bei denen sich an der Basis immer neue Triebe bilden. Also von unten heraus, zum Beispiel bei einer Haselnuss, bei Forsythien, Pfeifensträuchern, Zierjohannisbeeren, erfolgt ein sogenannter Auslichtungs- und Verjüngungsschnitt. Den nimmt man alle 2-3 Jahre vor. Und zwar in der Form, dass man die alten Triebe kurz über den Boden entfernt und die jungen Triebe lässt man stehen. Und an den übrigen Pflanzen erfolgt eigentlich oftmals gar kein großartiger Rückschnitt. Wichtig: die natürliche Wuchsform sollte erhalten bleiben, dass die Pflanzen nicht zu groß werden und dann eigentlich jedes Jahr blühen. Also immer gucken, wie wächst die Pflanze von Natur aus. Ich nenne das immer, bitte keinen Hausmeisterschnitt durchführen. Nicht einfach auf Bauchhöhe alles gleich abschneiden. Das sieht furchtbar
viereckig
aus.
Möglichst noch.
Genau, das ist so typisch deutsch, denke ich manchmal. Ich glaube, ich durfte das sagen. Bitte immer an die natürliche Wuchsform denken, denn dann hat man auch was davon. Und beim Schnitt speziell der Ziergehölze stehen die Blüte und die Wuchsform im Vordergrund. Zu beachten ist, an welchem Holz sich die Blüten bilden. Danach richtet sich auch der Schnittzeitpunkt. Da kann man sagen, Sträucher, die am ein- und zweijährigen Holz blühen, also das Holz, das im letzten und vorletzten Jahr gebildet wurden. Ich nehme mal ein paar Beispiele. Schneeball, Flieder, Rhododendron, die werden nach der Blüte mäßig ausgeschnitten. Und Sträucher, die am Jungtrieb blühen, das Holz, das sich also quasi im Laufe dieser Vegetationsperiode bildet, dazu gehören Pflanzen wie Sommerflieder, wie Rosen, Lavendel als Halbstrauch und auch Hibiskus. Das sind meist die sogenannten sommerblühenden Sträucher. Die werden vor der Blüte im Frühjahr, also quasi jetzt, zurückgeschnitten. Und grundsätzlich kann man sagen, dass ein ganz starker Rückschnitt im Frühjahr ratsam ist. Natürlich auch da wieder keine Totalbeseitigung unter Berücksichtigung naturschutzrechtlicher Gründe. Da muss man sagen, es ist wirklich ratsam. Rosen, auf die kommen wir das nächste Mal zu sprechen. Erika, Kaluna, Sommerflieder, Lavendel, Bartblume, Fingerstrauch, Johanniskraut, dass man die einfach relativ stark zurückschneidet, das trägt zur Blühwilligkeit bei und erhält die Gesundheit wirklich wesentlich. Daran sollte man denken, das sind die Basics und dann kann nichts mehr passieren.
Wenn wir dann gerade noch bei den Basics sind, dann lass uns doch mal ganz kurz, wir haben es glaube ich gefühlt alle 3 Folgen, kurz aufs Schnittwerkzeug hinausgehen. Also ich weiß, das hat sich selbst mir eingeprüft, Schnittwerkzeug muss sauber sein, damit nicht eine Krankheit von A nach B getragen wird. Außerdem müssen wir das Wetter beachten, dass wir nur bei gutem Wetter schneiden, also nicht, wenn es regnet. Schräge Schnittkante ist natürlich auch immer gut. Und wenn man jetzt keinen ganz groben Schnitt macht, lieber ein bisschen schneiden, nicht zu viel, weil das sonst natürlich sonst auch Stress für die Pflanze ist. Und bei großen Schnittstellen eventuell sogar ein Wundbalsam, wobei ich weiß, da bist du gar nicht unbedingt der Fan von. Und dann weiß ich noch, Mulchen hilft, um da auch so ein bisschen den Schnittstress von der Pflanze zu nehmen, dass man sagt, Mensch, ich habe dir was abgeschnitten, aber hier gibt's ein Leckerli.
Du hast alles schon auf den Punkt gebracht. Man muss nur noch mal dazu sagen, neben der Gartenschere, dass wir auch immer noch mal eine kleine, am besten eine Klappsäge, Minimum benötigen. Wenn es geht, braucht man auch noch mal bei größeren Gehölzen. Aber wir haben ja gesagt, größere Gehölzschnitte kommen jetzt nicht mehr vor. Also für den Winter zurücklegen, dann kann man auch mit der Baumsäge, mit einem verstellbaren Blatt arbeiten oder eine sogenannte Zug- oder Japansäge. Mit der kann man auch, wenn man im Gehölz steht, wohlgemerkt im Winterhalbjahr, dickere Äste schneiden. Weitere hilfreiche Werkzeuge sollten wir vielleicht auch noch mal kurz ansprechen. Eine Teleskopschere, eine Säge, eine Heckenschere. Und immer dran denken, gutes Werkzeug hat seinen Preis. Aber dann kauft man einmal und hat bis zu seinem Ruhestand, also ich zumindest was davon und du wahrscheinlich auch. Also gute Qualität zahlt sich aus.
Ja, ich habe, glaube ich, mittlerweile schon so 5, 6 verschiedene Gartenscheren zu Hause. Teilweise mit orangen Griffen, teilweise mit grünen Griffen. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt vom Schnittwerkzeug zu dem, was wir schneiden wollen. Und da habe ich gesagt, lass mal mit einer der beliebtesten Pflanzen in deutschen Gärten anfangen. Und das ist, glaube ich, die Hortensie. Wobei es gibt ja nicht die Hortensie, sondern verschiedene Gruppen. Da kannst du uns vielleicht nochmal kurz aufklären. Und kleine Bitte, bleib bei den deutschen Begriffen.
Alles klar.
Ich kenne das immer, dann höre ich immer nach, dann denke ich mir so, oh Gott, die lateinischen Begriffe, das kann sich ja kein Mensch merken.
Da fangen wir dann mal an mit den sogenannten Rispenhortensien. Davon habe ich auch selber so einige und viele andere auch. Egal, ob man die im Kübel hat oder im Gartenbeet. Da erfolgt abhängig von der Art, muss man allerdings sagen, der Rückschnitt im März bis Ende April. Weil, das Gute ist, sie blühen am neuen Holz und können im März zurückgeschnitten werden. Durchaus auch auf eine Länge von bis zu 15, 20 Zentimeter. Pro Trieb lässt man dann 2 bis 3 Augen stehen. Schwache Triebe werden vollständig entfernt. Totholz ohnehin. Und je älter die Pflanze ist, desto stärker kann zurückgeschnitten werden. Ein Frostschutz ist bei denen nicht nötig. Und der Schnitt fördert auch hier wieder eine gute Blüte und stabile Triebe. Das waren die Rispenhortensien. Und dann gibt's noch die, kann man sich super gut merken, den Begriff Schneeballhortensien. Auch die Art blüht am jungen Holz, am neuen Holz. Ein Rückschnitt ist auch hier auf 15 bis 30 Zentimeter problemlos möglich. Und hier fördert auch wieder ein kräftiger Rückschnitt große Blütenbälle, während ein etwas höherer Schnitt zu mehr, aber etwas kleineren Blüten führt. Also Obacht, wer lieber was Großes möchte, schneidet anders als der, der mit vielen Kleinen gut klarkommt. Und die Schnittintensität kann daher je nach gewünschtem Erscheinungsbild auch angepasst werden. Ja, und dann gibt es eigentlich so das, was wir als Klassiker erkennen, die sogenannten Bauern- und Tellerhortensien. Die wichtigste Hortensienart, die wir kennen, die blühen überwiegend am alten Holz. Und da ist es so, dass die Blütenknospen schon bereits im Vorjahr angelegt wurden und die überwintern am Trieb. Würde man da zu doll zurückschneiden, dann hat man überhaupt keine Blüte. Das möchte man nicht. Und das kann natürlich auch passieren, indem der Frost zuschlägt und voll ins Holz reinhaut, wie man zu sagen pflegt. Und dann hat man auch keine Blüte. Der Schnitt beschränkt sich im Frühjahr darauf, dass man Pflegeschnitte durchführt und das Entfernen abgestorbener Triebe vornimmt. Auf keinen Fall radikal zurückschneiden, was man jetzt ja ohnehin nicht mehr darf. Alte Blütenstände werden bis zum ersten kräftigen Knospenpaar entfernt. Und man schneidet dann bis ca. 2 Zentimeter über dem ersten Knospenpaar zurück. Triebe ohne Knospenansatz werden vollständig entfernt. Und erfrorene Knospen, die erkennt man daran, dass sie bräunlich-schwärzlich verfärbt sind, die werden bis ins gesunde Holz zurückgeschnitten. Bei angekündigtem Spätfrost sollte man eins machen, abdecken, auch jetzt noch. Märzfröste sind gefährlich. Vlies drüberlegen, Zeitungspapier, auf jeden Fall irgendwas drüberlegen, dass es geschützt wird. Und dann treiben aber auch, wenn man Glück hat, auch wenn die Knospen nicht mehr ganz intakt sind, aus den geschädigten Trieben, aus sogenannten tiefer liegenden Augen wieder welche aus. Und jetzt habe ich noch mal eine gute Nachricht. Es gibt die sogenannten Endless Summer Hortensien. Das sind Pflanzen, Bauernhortensien, die gezüchtet wurden, die am alten und neuen Trieb blühen. Da kann überhaupt nichts passieren, wenn man die zurückschneidet. Steht aber auch auf den Etiketten drauf, welche das sind, wenn man in Baumschuhen zum Beispiel neue kauft. Da ist es möglich, dass man die auch stärker zurückschneidet, weil die, wie gesagt, auch am neuen Trieb blühen. Kommen wir dann nochmal zu sprechen auf die sogenannten eichenblättrigen Hortensien. Da werden wirklich nur nach der alten Blüte die Blütenteile entfernt und totes Holz im Frühling herausgenommen. Und bei den sogenannten Kletterhortensien, das sind ja wunderschöne Kletterpflanzen, die wir auch alle kennen, da muss man eigentlich nur dafür sorgen, dass überalterte oder störende Triebe zur Formkorrektur rausgeschnitten werden. Altes abgestorbenes Holz kommt raus und sie brauchen ansonsten keinen regelmäßigen Schnitt. Das waren eigentlich die wichtigsten Infos zum Thema Hortensien. Und damit kann man dann, glaube ich, seine Gehölze gut in den Griff kriegen, dafür sorgen, dass sie in diesem Jahr wieder prächtig blühen.
Ja, und wenn ihr das alles auch nochmal so ein bisschen sehen wollt und vielleicht die Unterschiede der Hortensien nochmal optisch wahrnehmen wollt, dann sei euch ein Besuch beim NDR Ratgeber ans Herz gelegt, denn da gibt's Artikel zum Beispiel Hortensienarten schneiden und pflegen oder Hortensien schneiden. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Denn Thomas sagt es ja immer wieder, wir können uns nicht mehr so ganz fest an all diesen alten Regeln halten, denn der Klimawandel, der ist auch schon im Garten angekommen und deshalb müssen wir da auch so ein bisschen darauf achten, dass wir uns nicht so sklavisch an alte Sachen halten, wie das wird im März geschnitten, das wird im April geschnitten. Mhm. Man muss wirklich einfach rausschauen und die Natur an sich wahrnehmen, aber das sollte, glaube ich, jeder Gärtner sowieso.
Genau so ist es und denk an die Forsythie, das finde ich mal so klassisch.
Ja, dazu kommen wir in 2 Wochen.
Ach ja, stimmt. Also da wollen wir nur schon mal drauf hinweisen, freut euch auf das, was dann noch kommt.
Genau. Und freuen könnt ihr euch auch, wenn ihr die App ARD Sounds schon nutzt, denn da könnt ihr zum Beispiel ein wunderbares Hörbuch hören. Also wenn ihr Lust habt, beim Gärtnern so ein bisschen was auf den Ohren zu haben, dann haben wir einen Tipp für euch und zwar eine Geschichte mit Blumenbezug. Die schwarze Tulpe von Alexandre Dumas. Es geht um die Geschichte eines wohlhabenden Tulpenzüchters im 17. Jahrhundert in den Niederlanden. Der widmet sein Leben der Züchtung. Ich habe auch gestern schon reingehört, während ich ein bisschen geschnitten habe. Man braucht ein bisschen, um reinzukommen, aber irgendwann ist man dann auch gefangen, weil Alexandre Dumas, den kennt man auch vom Graf von Monte Cristo oder auch von den Musketieren, der schafft das wirklich spannend zu schreiben und man merkt auch da, dass er auch schon so eine Liebe zu den Tulpen hatte und er beschreibt das auch so ganz toll, wie man damals als Tulpier, so hieß das, glaube ich, wenn ich es richtig gehört habe, weiter geforscht hat. Und es ist wirklich wahnsinnig spannend zu hören. Ist auch ein bisschen Neid dabei, Politik, Liebe, Intrige, alles im Prinzip dabei. Und das könnt ihr ganz umsonst hören in ARD Sounds, der besten Plattform, um Podcast, aber auch Live-Radio zu hören. Das war jetzt ein richtig schöner Exkurs, inklusive Hörtipp. Noch schöner wird's jetzt, wenn wir uns einer besonders schönen Pflanze widmen. Mhm. Ich hatte mal eine Freundin, die sagte, sie war traurig darüber, dass sie die Clematis erst so spät für sich entdeckt hat, weil es eine wunderschöne Pflanze ist. Und ich glaube, du würdest das genauso sagen. Und auch Clematis, wie die Hortensie, können wir auch wieder in Gruppen einteilen. Ich habe selber schon recherchiert. Frühblüher, Sommerblüher, Spätblüher. Richtig?
Kann man genauso sagen. Und bei allen Waldreben, so heißen die ja auf Deutsch, wobei ich Clematis viel schöner finde, den Begriff. Manche deutsche Worte sind eigentlich gar nicht so schön. Waldreben hörte sich so ein bisschen, naja. Also ich finde, Clematis hört sich besser an. Grundsätzlich muss man übrigens eins dazu sagen, viele wollen ja jetzt auch Clematis kaufen. Und wir haben ja auch Clematis-Baumschulbetriebe hier in Schleswig-Holstein, die unglaublich schöne Arten und Sorten haben im Angebot und auch zum Teil einige Sorten selber gezüchtet haben. Wenn ihr die kauft, die Clematis, möchte ich unseren geschätzten Gärtnern empfehlenswerterweise nahebringen, dann solltet ihr alle frisch gepflanzten Clematis zurückschneiden auf 30 bis 50 Zentimeter, egal welche Schnittgruppe. Das trägt nämlich dazu bei, dass die Verzweigung der Pflanze gefördert wird und man das Einwurzeln erleichtert. Das ist einfach total wichtig bei frisch gepflanzten Clematis, egal welche Schnittgruppe das ist. Also daran bitte denken, das ist der sogenannte Pflanzschnitt. Und jetzt fange ich mal mit denen an, die am unkompliziertesten sind. Davon habe ich eigentlich alle, weil Balsalid ist unkompliziert. Clematis, die stark zurückgeschnitten werden, das sind in der Regel die, die oftmals im Sommer blühen. Und da sind es Pflanzen, die von Juli bis zum Herbst primär blühen und ihre Blüten an den neuen Trieben bilden. Sogenannte Neuholzblüher. Und dazu gehört beispielsweise die italienische Waldrebe, Clematis viticella. Hört sich auch viel schöner an, ne?
Habe ich bei dir auch schon mehrfach gehört.
Genau. Und die werden entweder im November, Dezember zurückgeschnitten oder im zeitigen Frühjahr auf 30 cm fertig. Dazu gehören auch meine sehr geschätzten Stauden-Clematis, wie die Sorte Arabella, eine Clematis integrifolia, die man auch in den Kübel pflanzen kann. Die haben wir hier. Die hast du zurückgeschnitten bei unserem letzten Besuch. Und die treibt traumhaft schön wieder durch. Unkompliziert, robust, kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Und dann gibt es die Clematis, die leicht zurückgeschnitten werden müssen. Die sogenannte Schnittgruppe 2. Die blühen zweimal im Jahr und werden auch zweimal geschnitten. Hybriden sind das beispielsweise. Kreuzungen mit meist gefüllten Blüten, wie zum Beispiel die Sorte Dr. Ruffle und Barbara Jackmann. Das sind Pflänzchen, die im Mai, Juni und August, September dezent zurückgeschnitten werden. Und dann werden auch manchmal im Spätherbst noch oder können im zeitigen Frühjahr die Triebe um ein gutes Drittel gekürzt werden. An frostfreien, sonnigen Tagen, wie jetzt zum Beispiel. Und nach der Hauptblüte im Sommer werden dann die Triebe leicht gekürzt und der Schnitt erfolgt unter dem ersten Blattpaar unterhalb der Blüte. Und dann erreicht man dadurch einen kräftigen Neuaustrieb und die Bildung vieler neuer Blüten. Und dann gibt es die Schnittgruppe 1, die selten geschnitten werden sollten.
Das sind die Frühblüher, oder?
Richtig. Und das sind welche, die im April, Mai ihre schöne Blüte zeigen. Das sind Altholzblüher. Die Blüten an älteren Trieben bilden, wie du schon sagtest. Und das sind Alpenwaldreben, Clematis alpinas oder eben auch großblumige Waldreben und unsere heimischen Wildarten. Und nach einigen Jahren vergreisen, verkahlen die, dann kann man sie zurückschneiden. Und in diesem Fall nach der Blüte im Mai oder Juni. Clematis dieser Gruppe dürfen nicht radikal zurückgeschnitten werden, weil sonst leidet die Pflanze. Einzelne Seitentriebe kann man einkürzen. Zur Verjüngung kann man verholzten Haupttrieb rausnehmen nahe der Basis, dass man unten das Ganze frisch wieder durchtreibt. Dann reicht das aus. Das zum Thema Clematis gar nicht so schlimm, wie man denkt. Und wenn man sagt, ich habe keine Ahnung, dann kauft man sich nur die, die ich am Anfang erwähnt habe, die italienischen oder Waldreben oder die Staudenclematis, und dann ist man auf der sicheren Seite.
Was ich da hinten gesehen habe bei deiner einen, du hast da ja gleich eine Rankhilfe schon dran, obwohl sie noch gar nicht da ist. Ist das so ein kleiner Profi-Tipp?
Ja, genau. Dann geht das nämlich ratzfatz. Ich habe hier in diesem Fall nämlich eine wunderschöne Clematis gepflanzt, die dann auch sehr schnell
rankelt. Eine Mailin.
Mailin. Eine Montana, die wir eben auch schon angesprochen haben. Und die wird sehr schnell hochranken. Und darum habe ich im Vorfeld schon hier so Bambusstäbe beziehungsweise so eine Kette gespannt zu meinem Dachüberstand. Und dann wird die so schön eingegrünt und es sieht wunderschön aus. Unten mit Staudenclematis kombiniert mit Glockenblumen und Sedumgewächsen. Clematis brauchen ja immer diesen schattigen Fuß. So sagt man. Und das Köpfchen, die Blüte soll in der Sonne sein. Wenn man daran denkt, dann entfaltet sich die ganze Blütenpracht in diesem Jahr und in den kommenden auch. Daran sollte man mit Clematis immer denken.
Ja, das hast du schön gesagt. Den Schnack habe ich auch schon mal von dir gehört. Ja. Schattige Füße und sonnigen Kopf. Ja, genau.
Wenn wir das Thema schon haben, kann man das nochmal erwähnen. Und dann blüht es nach dem Rückschnitt besonders schön.
Ja, das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Rückschnitt ist noch eine Sache. Ich habe mal was gelesen, Clematis-Welke, dass man das verhindern soll.
Richtig. Und das erreicht man durch einen starken Schnitt. Erkennbar ist die Welke an den absterbenden braunen Trieben während der Vegetationsperiode. Und wenn man rechtzeitig handelt und die Pflanze bis ins gesunde Teil zurückschneidet, bis in die gesunde Ebene, treibt sie auch radikal und schön wieder durch. Wichtig ist zu wissen, dass die meisten Neuholzblüher, die italienischen Waldreben, von dieser Krankheit wenig betroffen sind. Auch darum, wer auf der sicheren Seite sein will, der gönnt sich dann diese doch sehr robusten Pflanzen.
Ja, das ist schon eine richtige Kaufempfehlung. Mhm. Also fasse ich mal zusammen, wer alle seine Clematis gleich schneidet, der hat keine Blüte. Achtet bitte darauf, was ihr habt, ob es Schnittgruppe 1, die Frühblüher, Schnittgruppe 2, die Sommerblüher oder Schnittgruppe 3, die Spätblüher sind. Mhm. Da kommt es dann immer darauf an, wann ihr das zurechtschneidet. Wenn ihr unsicher seid, auch da wieder, surft in den NDR-Ratgeber, da findet ihr immer was Tolles. Clematis Welke ist kein Thema, wenn ihr Thomas tippt, die italienischen Klimaten?
Waldreben.
Wenn ihr die italienischen Waldreben pflanzt, dann macht ihr nichts verkehrt.
In der Regel.
Aber denkt auch daran, dass ihr da die Füße in den Schatten stellt. Und ich glaube, damit haben wir jetzt alles Wichtige für die Waldreben geklärt.
Mehr geht nicht.
Ich atme einmal durch und packe meinen Kopf in den Schatten. Der wird wohl gerade in der Frühlingswoche zu warm.
Herrlich.
Wir haben jetzt schon so viel über Klematis und Hortensien mitbekommen, dass wir aber natürlich auch nochmal den Blick so, ich sag mal, ins Mediterrane werfen wollen. Mhm. Und ich habe Thomas gesagt, lass uns da bitte nochmal so an drei Beispielen, die auch sehr viele Leute im Garten haben, etwas durchgehen, was man nochmal schneiden muss. Und zwar habe ich jetzt mir rausgesucht, Rosmarin, Lavendel und Oleander. Und da kannst du uns jetzt mal Schnipptipps geben. Du führst mich hier gerade schon in deine Ecke. Ist das schon der Oleander? Nee, das ist der Rosmarin.
Das ist der Rosmarin. Und das ist so eine robuste Sorte, die den Winter sogar gut überlebt hat. Ich weiß allerdings nicht mehr welche. Die habe ich so ein bisschen geschützt. Denn normalerweise ist es so, dass Rosmarin doch als mediterranes Gewächs manchen strengen Winter leider nicht überlebt.
Lass mich kurz. Oh, ich liebe das. Rosmarin streicheln und dann dran schnuppern. Schön
erlebt, ne? Ja, und da ist es einfach so beim Rosmarin und Lavendel, dass beide Luft, Sonne, Liebe mögen. Wer mag die nicht? Also Liebe habe ich jetzt dazugegeben, aber keinen Rückschnitt total bis ins alte Holz. Und darum kann man da lieber sagen, lieber öfter leicht schneiden als einmal radikal. Lavendel direkt nach der Blüte um etwa ein Drittel einkürzen und im Frühling so um maximal zwei Drittel einkürzen. Ein Drittel bis zur Hälfte reicht meistens schon aus, je nach Sorte. Und Rosmarin wird dann im Frühjahr leicht getrimmt. So verzweigt er sich dann und wird auch buschiger. Das sollte man vielleicht zu den, ich sag mal, zu den mediterranen Schätzen sagen, die wir im Garten so haben. Und da kann nichts passieren. Dafür braucht man eine scharfe Schere natürlich.
Ja, aber das haben wir ja vorher schon gesprochen. Kann ich dann, wenn ich den Rosmarin auch schneide, den nicht gleich zum Kochen einsetzen? Oder ist das, wenn du sagst, der kommt aus dem Winter, hat der nicht mehr so viel? Also wenn ich jetzt dran streichle, der hat ja noch definitiv Duft.
Auf jeden Fall. Die sind natürlich nicht so zart und schön wie ein frischer Trieb, lassen sich aber sehr gut verwenden. Wir haben die jetzt auch noch eingesetzt, überhaupt kein Problem. Kann man durchaus nutzen, überhaupt nicht schlimm.
Okay, dann Oleander. Zeig mir dein Oleander.
Ja, mein Oleander steht hier schon auf der Terrasse. Da ist es wichtig, dass man ihn in der Regel nur nach der Hauptblüte im Sommer zurückschneidet, vor dem Überwintern. Man kann es aber auch so machen, dass man ihn dezent zurückschneidet, und zwar jetzt, wenn er vorher krank war oder Blattsauger hat. Hier sieht man zum Beispiel
Blattflecken. Man sieht aber auch oben, dass das die Zweige so ein bisschen braun ausenden.
Richtig. Und da muss man einfach sagen, kann man es auch so machen, dass man in diesem Fall alte, vergreiste Triebe zurückschneidet. Von unten, das sorgt dafür, dass man zwar keine Blüte an dem nachwachsenden Trieb in diesem Jahr haben wird, weil die ja in der Regel an den anderen Trieben, die danach wachsen, erst in den nächsten Jahren entstehen werden. Aber durch das sogenannte Rotationsprinzip, ich nehme einen komplett hier raus.
Was? Den ganzen?
Ja, hier unten den.
Echt?
Ja, Achtung. Sorgt man dafür, dass ein junger Trieb nachwächst. Die anderen werden ein bisschen eingekürzter, wo sie krank waren. Und das sorgt dann eben dafür, dass man die Chance hat, dadurch, dass man immer noch ein paar Blütentriebe hat, dass man aber auch immer welche hat, die von unten neu nachwachsen. Und diese sogenannte Rotation klappt gut, kann man durchführen, in der Regel auch sogar bei dem Oleander, ansonsten auch bei Daturen, bei Engelstrompeten, wenn man sie noch nicht im Herbst geschnitten hat, beim Enzianstrauch beispielsweise auch, überhaupt kein Problem. Wichtig ist, nicht zu früh im dunklen Winterquartier schneiden, sondern warten, bis die Pflanzen mehr Licht erhalten. Ich gewöhne sie ja hier auch schon langsam an die wärmere Jahreszeit. Und grundsätzlich kann man sagen, bei unempfindlichen Trieben, dass man die um ein Drittel im oberen Bereich einkürzt, wenn sie im Winter zu warm gestanden haben. Und das gilt für alle Enzian-Sträuche, für Orangen- und Zitronenbäume übrigens auch. Und nur Pflanzen, die bereits im Spätwinter blühen, denken wir an die Kamelien, die werden nach der Blüte geschnitten. Palmen sollten nicht geschnitten werden. Hier entfernt man nur abgestorbene Blätter. Und ich möchte bei der Gelegenheit nochmal darauf hinweisen, macht's bitte so, dass man den Zeitpunkt für den Neuaustrieb gerne auch mal wählt, um die Pflanze dann umzutopfen. Jetzt noch nicht. Wenn sie dann so richtig im Saft steht, mit Nährstoffen versorgt, in ein frisches Pflanzsubstrat, in Pflanzerde kommt, dann wächst sie insbesondere dann, wenn man sie optimal zurückgeschnitten hat, richtig gut und wird uns im Sommer mit einer schönen Blüte erfreuen.
Finde ich gut. Also du kannst hier ein bisschen weiterschneiden. Mhm. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier den Laden auch dicht. Solltet ihr noch Fragen haben, wie haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt, geht ruhig in den NDR-Ratgeber. Da gibt es auch Artikel zum richtigen Schnitt von Oleander. Zum Beispiel Oleander schneiden, wann ist der richtige Zeitpunkt? Lavendel schneiden, pflanzen und pflegen. Oder Rosmarin schneiden. So wächst er kräftig und kompakt. Oh Gott, Thomas, du nimmst ja wirklich viel runter. Aber ja, das sieht gut aus. Sieht auf jeden Fall fresh aus. Genau, dann geht auf den Ratgeber. Und ansonsten, wenn ihr noch Fragen darüber hinaus habt, dann könnt ihr uns die auch einfach schicken. Und zwar an die Mailadresse
garten@ndr.de.
Und da könnt ihr dann eure Fragen loswerden. Thomas hat es ja schon mehrfach durchklingen lassen, in 2 Wochen, also wenn wir wiederkommen, wir sind jetzt wieder im Wochenrhythmus, dann widmen wir uns den Rosen. Aber auch in der kommenden Woche gibt es natürlich eine Folge, und zwar von Ralf und Martina. Und bei den beiden geht es um das Thema, gut geplant ist halb geerntet. Denn wer nämlich seine Gemüsekulturen nach einem Pflanzplan in die Beete bringt, kann die Ernte optimieren, den Boden perfekt nutzen und auch Krankheiten vorbeugen. Ist alles gar nicht so schwer. Wie es funktioniert, hört ihr in der nächsten Folge von Im grünen Bereich. Und diese Folge findet ihr bereits jetzt schon in ARD Sounds. Das ist die beste Plattform für Podcasts und Radioprogramme aller ARD-Sender zu empfangen. Nutze ich übrigens auch schon sehr fleißig. Natürlich kostenlos und super praktisch. Wenn ihr die noch nicht habt, solltet ihr euch die ziehen. Denn da hört ihr Im grünen Bereich immer zuerst, eine Woche später dann erst hier. Ich nutze sie zum Beispiel auch, um verschiedene Info-Radiosender zu hören, um mal zum Beispiel die Fußballkonferenz zu hören. Also ist auf jeden Fall ein richtig guter Tipp. ARD Sounds ist noch ein bisschen hübscher von der Aufmachung geworden. Und wie gesagt, man findet Hörbücher, Podcasts, also auf jeden Fall eine richtig gute Empfehlung. Und damit sind wir jetzt auch schon wirklich am Ende angekommen. Ich sage nochmal vielen Dank, Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.
Und ich danke dir, lieber Samir. Das war heute ein unglaublich schöner, sonniger und vor allen Dingen auch, ich würde sagen, beseelter Gartentag. Mehr geht nicht. Danke.
Absolut. Ja, ich kann das nur zurückgeben. Und wir stehen jetzt noch hier vor deinen kleinen Rasenschimmelflecken. Ich würde sagen, die bürsten wir hier gleich nochmal aus.
Genau.
Und
da kommt frische Erde vom Maulwurfshaufen drauf.
Ja, einfach 30 Zentimeter verlagern sozusagen. Ja,
genau. Probleme verlagern, das können wir ja gut. Also ich in meinem Garten, wir jetzt nicht. Nein, nein, um Gottes Willen, nicht, dass das verallgemeinert wird.
Das ist schön gesagt. Aber ich bin wirklich immer noch ganz beeindruckt. Also ich würde euch am liebsten ein Foto von diesem Maulwurfshügel zeigen, weil der ist wirklich
unglaublich.
In Schleswig-Holstein gibt es ja nicht viele Skigebiete, aber wenn wir solche Maulwürfe hätten, dann könnte es hier bald den Balsterberg geben und dann könnte man hier Skifahren.
Guck mal, und bei mir im Garten sind alle fleißig. Vom Maulwurf bis zum Gärtner. Mehr geht nicht.
So nehme ich. Und damit verabschieden wir uns. Tschüss.
Tschüss. Macht's gut. Gut Schnitt.
Im grünen Bereich, der NDR Garten-Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Und immer zuerst in der ARD Sounds App.